Deshalb sage ich, wir müssen den Menschen dann auch ein Angebot machen, dass sie das Risiko eingehen, einen neuen ein Unternehmen zu machen.
Das kostet doch alles nur Geld, ne? Wo kommt das Geld her?
Also, das ist nicht einfach.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge Vulkanstimmen, dem Podcast aus Schotten mit Themen rund um den Vogelsberg und der Region, Infos über Veranstaltungen, Vereine, Neues aus der Stadt und dem Dorf und heute zu Gast ein weiterer Bürgermeisterkandidat. Er ist 66 Jahre alt, verheiratet, hat 3 Kinder, ist seit einigen Jahren in Schotten beheimatet. Er ist Inhaber der Vulkanrüsterei und des Vulkanwohnzimmers, Mitglied bei verschiedenen Vereinen und der Feuerwehr. Er ist Kandidat der Grünen. Herzlich willkommen, Jürgen Schwab.
Herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung.
Ja. Gerne, ich freue mich sehr, dass du hier bist.
Ja,
und ich möchte gleich dazu sagen, wir werden uns duzen, da wir uns schon seit einigen Jahren persönlich kennen.
Stimmt,
ja.
Ja. Sehr so soll schön. Das auch bleiben.
Genau, wir werden uns deswegen hier nicht verstellen.
Nein, auf keinen Fall.
Ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal mit den Fragen an.
Ja.
Mobilität beschäftigt hier viele Menschen auf dem Land, besonders Bus-, An- und Verbindungen. Jürgen, möchtest du da etwas ändern?
Natürlich muss für die Zukunft was verändert werden. Wir können es nicht zulassen. Es ist letztendlich ja so, auf den ländlichen Regionen, wie wir das hier jetzt vorfinden bei uns, wird es so sein, dass man nie ganz aufs Fahrzeug verzichten kann.
Also auf keinen Fall, ja.
Alles andere ist Augenwischerei, wenn wir sagen, wir kriegen das automobilfrei. Das ist unmöglich. Aber wir müssen Anbindungen schaffen. Das heißt, die Stadtteile müssen besser verbunden werden. Der ÖNPV wird, vielleicht kann man was machen, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel unser Bürgerbus, der jetzt kommt, den der Franz Richter auch schon so weit geordnet hat und auch der federführend ist und mit der Bürgermeisterin da schon lange rummacht und auch gesprochen hat, dass wir das dringend brauchen, denn der fährt 2-mal die Woche. Das ist zwar nicht die finale Lösung letztendlich, aber es ist jetzt im Moment erstmal ein Riesenschritt nach vorne und das hat der Franz mit sehr viel Schweiß gemacht und Herzblut, das muss man auch schon sagen. Also Franz ist ja auch bei uns eben im Platzvorstand der Grünen. Und hat sich da extremst engagiert und das umgesetzt. Das ist fantastisch. Aber wie wird letztendlich die Zukunft aussehen? Also wir müssen die Radwege besser ausbauen. Es werden Menschen rein durch die E-Mobilität, sprich also auch die E-Bikes, die es heutzutage gibt, werden viel mehr Menschen auf Fahrrad fahren. Lastenfahrräder, also ich selbst fahre ja auch ein Lastenfahrrad zum Einkaufen. Ich fahre schon gerne mal mit meinem Auto einkaufen.
Mhm.
Also das sind so Dinge, die sich verändern werden. Aber dazu brauche ich wieder Ladestationen. Ja, also was nutzt mir ein Fahrrad, wenn ich irgendwo liegen bleibe? Mein Akku ist leer.
Mhm.
Das wäre eine Punkt. Der nächste Punkt ist, wie müssen die Verbindungen gestaltet werden, dass auch Ältere und Jugendliche in die Kernstadt kommen, ohne mit dem Auto zu fahren? Mhm. Also du willst mal abends essen gehen, willst ein Gläschen Wein dabei trinken, und dann hast du ja schon wieder Angst, Auto zu fahren, was ja auch richtig ist. Also Drink and Drive is a crime, da brauchen wir dazu diskutieren. Aber ich muss den Menschen auch die Möglichkeit geben, immer wegzugehen. Und da gibt es das ein oder andere, also das ist Matchrider in Baden-Württemberg, mit dem ich schon sehr stark in Kontakt stehe. Wir haben auch sehr viel gesprochen, die haben eine App entwickelt, wie man das machen kann. Klar, du brauchst einen Busfahrer, also einen kleinen Bus. Die Route wird automatisch berechnet. Du kannst es auch vom Telefon aus machen. Es gibt auch die ein oder andere feste Haltestelle, wo du wirklich einen Knopf, ein Signal drückst. Das ist all das, was jetzt in Arbeit ist, wo wir hin müssen. Das heißt, wir müssen jetzt die Weichen stellen für die Zukunft. Im Moment haben wir noch eine gewisse Mobilität. Aber wir wollen ja die Mobilitätswende, das Mobilitätsverhalten ändern. Und dann müssen wir darauf hinarbeiten. Nur wenn ich es heute nicht mache, wenn ich heute nicht beginne, brauche ich in 5 Jahren nicht mehr anzufangen, weil da ist der Markt vorbei, dann ist es gelaufen, dann sind wir abgehängt. Und das möchte ich noch. Ich möchte, dass die Menschen sagen können, ach, heute Abend fahren wir mal rein. Und der Bus fährt auch noch um 23 Uhr oder wo mir so um 24 Uhr nach Hause sagt, klasse, ich muss nicht um 20 Uhr schon wieder alles abbrechen. Hm. Das heißt, ich kann weggehen. Hm. Dazu müssen wir natürlich auch wieder die Stadt attraktiver machen. Also das ist so ein Rattenschwanz, der da dranhängt. Wir müssen unsere Kernstadt wieder etwas hören, wir brauchen wieder mehr Läden und so weiter und so fort. Das hängt dann alles mit der Mobilität auch und der Attraktivität zusammen. Hm.
Wie siehst du das also mit den Straßenbeiträgen? Also es ist ganz einfach die Frage, wann kommen wir weg davon, dass wir als Bürger diese Beiträge mit bezahlen müssen?
Das ist natürlich ein heißes Eisen, das wir jetzt anfassen. Ein sehr heißes. Auf der einen Seite ist es richtig, wir haben marode Straßen, also in einem katastrophalen Zustand. Und das ist aber nicht erst seit gestern. Wir dürfen nicht vergessen, dass es nicht erst gestern passiert. So. Mhm. Was wurde in der Vergangenheit gemacht? Das muss man sich fragen, warum wurde es nicht gemacht? Ja, also jetzt, wo alles kaputt ist, da müssen die ganzen Straßen gemacht werden. Das kostet Unsummen. Hätte man vorher Teilabschnitte gemacht, wäre es viel preiswerter gewesen. Und es hätte auch gehalten. Also da ist viel aus meiner Sicht vielleicht etwas schief gelaufen. Drücken wir es mal so aus. Jetzt kommen wir natürlich zu dem kritischen Punkt. Anliegen, Beiträge. Wir greifen den Bürgern ja eh schon so tief in die Tasche, wir können gar nicht mehr tief mehr greifen, weil wir kratzen schon auf dem Boden. Also da ist nichts mehr zu holen. Wir haben die Bürger ausgequetscht bis zum Gehen. Ja. Davon müssen wir weg. Und davon werde ich auch weg. Ich werde auch einen Weg finden. Es gibt jetzt keine Glaskugel, in die ich reinschaue, wo ich sage, okay, das ist die Lösung. Also das heißt, ich muss meinen Haushalt auf den Kopf stellen, ich muss alles prüfen, ich muss es auch mal hinterfragen, sehr genau, was kann ich mir noch leisten, was darf ich mir leisten, was kann ich mir nicht mehr leisten, weil die Bürger an erster Stelle stehen. An erster Stelle stehen erstmal die Bürger. Das ist mal was ganz Wichtiges. Mhm. Es kann nicht sein, dass ältere Menschen, Rentner dann sagen, ja, die Straße wird jetzt gemacht, wir müssen unser Haus verkaufen. Was ist das für eine Art, was für unsoziales Verhalten ist das? Das geht nicht. Also da werde ich mich schon ganz für stark machen, dass wir da wegkommen. Da muss man eben den Haushalt ganz klar prüfen und gewisse Ausgaben, die wir uns so als nice to have leisten, brauche ich die noch. Und es muss wieder lebenswert sein. So, dann müssen wir die Straßen machen. Dann überlegt man, wenn ich zum Beispiel die Vogelsbergstraße stehe, da steht am Wochenende ein 20-Tonner. Der 20-Tonner macht vielleicht 60 Mal so viel an Straße kaputt wie ein PKW. Also es ist 1 zu 60. Mhm. Aber der bezahlt nicht. Der fährt die Straße runter und die Anlieger sollen das bezahlen. Wie oft fährt ein Anlieger rein aus seinem oder raus aus seinem Hof, rein in seinen Hof? Und dann soll er bezahlen an Grundstücksgröße. Dann haben wir welche, die haben ein Grundstück von 2.500-3.000 Quadratmeter und hinten ist alles Wiese, aber dann werden sie für die 2.500-3.000 Quadratmeter und die Einfahrt ist aber nur 25 Meter breit. Das geht auch nicht. Also ich muss eine Lösung unter anderem ganz davon wegkommen, werden wir nicht. Aber aus meiner Sicht ist es ein Unterschied, ob ich 3.000 Quadratmeter zur Berechnung nehme oder meine 25 Meter hoch einfahre. Also es gibt auch andere Möglichkeiten. Ja, dann schreien wieder alle Geld, Geld. Für mich ist immer die Frage, was muss ich machen, um es zu verwirklichen? Und nicht sagen, ich habe kein Geld. Diese Pauschalaussagen sind zu trivial. Ich muss überlegen, wie kann ich etwas umsetzen, das ich benötige? Was muss ich dafür tun, ohne den Bürger zu belasten? Der Bürger ist außen vor. Das wird eine Mammutaufgabe. Weil ich weiß, dass bei uns im Parlament das nicht so einfach sein wird. Das heißt, man muss dazu natürlich auch die Stadtverordneten gewinnen. Die Ausschüsse. Wie sagt man hier in Schossen so schön, es müssen dicke Bretter gebohrt werden. Aber das ist eine Herausforderung und das ist auch eine gute Sache. Aber für mich stehen die Menschen an erster Stelle und ich möchte, dass die Menschen sich hier auch weiter wohlfühlen. Genauso wie ich mich hier auch weiter wohlfühlen möchte. Wir haben eine der schönsten Gegenden. Da müssen wir dann weiterarbeiten.
Ja, die Attraktivität, die ist auch von der Innenstadt, die ist auch sehr wichtig. Und da ist auch gefragt worden, was zum Beispiel zum Feierabendmarkt, der ja jeden Freitag stattfindet, ob es da vielleicht zukünftig nur Unterstützung der Stadt gibt oder zum Beispiel am Stausee, ob es da irgendwelche Anlagenerweiterungen gibt. Solche Fragen sind auch gekommen.
Was denkst du?
Ja gut, dann gehen wir erstmal zum Feierabendmarkt. Ja. Der Feierabendmarkt ist, finde ich, schon eine wichtige Sache. Also es ist schwer, das muss man sagen, das ist nicht so einfach. Wenn ich im Rathaus, also ich sage bewusst Rathaus, weil das war Verwaltung, das erkläre ich nachher, weil ich damit meine, auch die Unterstützung, muss es Unterstützung geben. Das sind so viele Ehrenbürger, das ist Ehrenamt, das machen, also das ist der Ortsvorstand der Grünen, die das hauptsächlich machen. Es wird aufgebaut, es wird abgebaut, es muss ja auch geschaut werden, dass abgesperrt ist. Das wird alles so neben der Arbeitszeit noch mitgemacht und das ist nur tragbar. Wir wollen einen schönen Markt haben, da müssen wir uns natürlich Gedanken drüber machen, was brauchen wir für einen Markt. Der Feierabendmarkt soll dazu sein, dass die Leute von der Arbeit kommen, Bier trinken können, Wein trinken können, auch was essen können und Geselligkeit haben. Das ist unheimlich gut, aber auch was einkaufen können. Ein bisschen Gemüse, ein bisschen Obst, ein bisschen Wurst, ein bisschen Fisch. Das verstehe ich unter einem Markt. Das heißt, jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir wieder Anbieter bekommen, die bereit sind, sich da auch dahin zu stellen und auch wieder Geld verdienen. Weil ich stelle mich ja nirgends hin und verdiene nichts und sage, weil Schotten so eine schöne Stadt ist, stelle ich mich jetzt dahin und sage, das ist doch so schön bei euch. Also das macht keiner. Und es soll jeder etwas davon haben. Das heißt, die Ständler sollen ihr Geld verdienen und sollen sagen, war
ganz
ein guter
wichtig,
Tag.
Ja, genau.
Und es liegt auch an uns selbst. Das heißt also, wir müssen unseren Beitrag dazu leisten. Also auch wir von unserer Seite, speziell auch wir von unserem Lokal, das kann ich auch sagen, haben jetzt überlegt, da wir ja sehr viel selbst machen, dass wir planen auch nächstes Jahr den Stand in Stand zu machen, weil wir ja sehr viel unseren Fisch selbst machen. Wir machen mittlerweile unseren Schinken selbst. Wir räuchern unsere Würste selbst. Dass wir das anbieten, dann ist es auch regional, dann ist es von hier. Und für mich ist es einfacher, einen Stand aufzubauen, als wenn jemand aus Butzbach, Büdingen, Gedern, Heusenstamm, keine Ahnung woher kommt. Und da nichts vorbinden. Wenn ich mein Zeug, in Anführungszeichen meine Ware, wieder mitnehme, dann kann ich es im Lokal noch oder habe da eine andere Möglichkeit. Mhm. Und das müssen wir schaffen. Ich kenne in Feldertal einen kleinen Gemüselandwirt, der pflanzt noch einiges an, wie Pastinaken, Karotten, Tomaten, Kartoffeln, violette Kartoffeln und so weiter. Mit dem werde ich dann was ausmachen, werden wir eben jemanden auch hinstellen. Mhm. Bis es wieder richtig anläuft, das ist klar. Aber es braucht seine Zeit. Wir dürfen nicht vergessen, es war Corona. Wir sind jetzt in Post-Corona. Wir fangen jetzt erst an, uns wieder etwas frei zu schwimmen. Mhm. Und das dauert einfach wieder seine Zeit. Und wir müssen da die Menschen, die den Markt aufbauen, unterstützen. Und dann schauen, dass wir ein bisschen mehr hinbekommen, ein bisschen mehr Attraktion. Ja, auch Musik ist eine schöne Sache. Da müssen wir mal schauen, was für eine Musik. Es soll ja auch noch so sein, dass die Ständler ihre Ware verkaufen können und das schreien müssen. Also es muss zur gesamten Atmosphäre passen. Wir müssen aus meiner Sicht über das Konzept nachdenken. Das Konzept, der Grundgedanke ist gut. Jetzt müssen wir es noch mal ein bisschen strukturieren und noch mal das Konzept überarbeiten. Das ist für mich eine ganz wichtige Sache. Und Fläche, wie ist das gemeint letztendlich, zum Beispiel am Stausee, weil du mich jetzt gefragt hast, welche Fläche, die Freifläche, der Parkplatz, die wir haben?
Also es wurde einfach gefragt, damit es noch attraktiver wird. Ja, es ist schon einfach sehr schön. Was jetzt genau damit gemeint war, muss ich ehrlich sagen.
Man kann schon was machen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da unter anderem auch gemeint ist, dass wir mehr Abfall haben. Oder mehr Abfallbehälter. Wir haben ja kaum Abfall. Wir haben weder Hundekotüten dort vorzufinden. Das gehört sich einfach. Ich weiß, dass vieles ist. Ich habe es bei mir ausprobiert. Es funktioniert. Ich kann bestätigen, es funktioniert. Es liegen keine Tüten bei mir rum, an unserem Haus. Also das gehört. Vielleicht ist es auch ganz wichtig, dass wir mal anfangen zu trennen. Das heißt, dass ich mehr, klar ist es Arbeit und kostet Geld. Aber wenn ich den Menschen 3 Eimer anbiete, für Papier, für Kunststoff und normalen Müll, ist das einfacher. Ich habe ihn getrennt. Wir trennen ja kaum Müll. Wenn ich mir unsere Müllbehälter anschaue oder die Abfallcontainer, die kleinen, die wir hier stehen haben, da liegt alles drin. Und da liegt ein Pizzakarton drin und da ist der schon fast voll. Liegt ein zweiter drin, quillt er über. Also wir müssen uns da ein bisschen Gedanken machen. Das ist natürlich etwas, was wir da unten anbringen sollten. Wir haben Camper, wir haben Spaziergänge. Wie schön ist es, morgens oder auch nachmittags um den Stausee zu laufen, sich auf eine Bank zu setzen oder man geht an die kleine Imbissbude, nimmt einen kleinen Imbiss zu sich. Ja, da sind Abfalleimer, aber ich gehe doch manchmal weiter und esse dann unterwegs noch, haben wir ja auch schon, gibt es ja auch. Und dann, oder Leute bringen sich ihr Essen mit und dann ist nichts da und man wirft es dann weg. Und das möchte ich vermeiden. Wir haben so eine schöne Gegend, die soll sauber bleiben. Das ist eine Sache, die ich mir vorstellen kann, die aus meiner Sicht auch dringend gemacht werden muss.
Okay.
Es muss.
Ein Thema ist der Hausarztmangel, Kinderarztmangel. Der Dr. Addo, das ist die Praxis, die wird von einer Ärztin weitergeführt werden. Dr. Rehagel wird auch weitergeführt werden. Wird das zukünftig für uns reichen? Also es ist ja so, dass bei vielen Ärzten wird ja keiner mehr angenommen als Hausarzt. Und das ist schon ein Problem. Durch Tod vom Dr. Eckert damals schon war das wirklich sehr gravierend, dass man gar nicht mehr jetzt hier in Schotten einen Hausarzt hat, sondern man muss wirklich weiterfahren. Und das ist eigentlich gerade, wenn man krank ist, ist das ein Thema, weil dann hast du ja nicht die Kraft, so weit wegzufahren. Richtig. Oder womöglicherweise wäre es vielleicht wichtig, dass einer zu dir nach Hause kommt, wenn du älter bist und dann tatsächlich überhaupt nicht mehr mobil und es vielleicht gar nicht nötig ist, ins Krankenhaus zu gehen. Also einen Notarzt müsste man dann ja anrufen. Was denkst du, haben wir genug Ärzte?
Definitiv nein. Wir haben zu wenig Ärzte. Heute schon. Wir dürfen eins nicht vergessen, die Bevölkerung in Hessen, 40% der Bevölkerung ist über 60. In Schotten ist es vielleicht fast 50% schon. Wir brauchen einfach mehr Ärzte. Wir können froh sein, dass Dr. Rehagel einen Nachfolger gefunden hat und auch, ich sage Lorenz, weil ich kenne ihn Lorenz ganz gut, auch Dr. Addo jemand gefunden hat, dass es da wenigstens weitergeht. Aber wir werden keinen Kinderarzt in absehbarer Zeit verlieren. Das heißt, die Fachärzte, also Hausärzte sind ja auch Fachmediziner. Aber ich nenne es einfach nur mal die Hausärzte, damit wir das besser verstehen. Wir haben zu wenig Hausärzte für die Menge an Menschen, die wir hier haben. Und wir müssen aufpassen, dass wir, man verliert auch ganz schnell mal einen Krankenhaussitz und wenn der irgendwo anders ist, ist er weg, weil die sagen, wir haben einen Kreis. Wir haben so und so viele Ärzte in diesem Kreis, dann spielt es keine Rolle, ob der jetzt in Grünberg ist oder sonst wo, dann müssen halt die Leute aus Schotten hinfahren. Ja, weil so und so viele Menschen, so und so viele Ärzte. Also wir haben definitiv zu wenig, wir haben auch zu wenig Fachärzte wie Kinderarzt, wie Hals-Nasen-Ohrenarzt oder ein Augenarzt. All das fehlt uns. Und ich hatte vor einigen Tagen hatten wir ein Gespräch mit dem Dr. Focke. Er ist im Vorstand vom Marburger Bund, über ein medizinisches Versorgungszentrum. Es gibt natürlich auch Nachteile bei einem medizinischen Versorgungszentrum, weil man braucht einen Investor. Und da muss man natürlich aufpassen, was für eine Art Investor nehme ich mit rein.
Was kann ich mir darunter vorstellen,
das heißt, mit diesem Versorgungszentrum? Mehrere Ärzte, mehrere Fachgebiete in einem Haus. Also auch, man kann eine Gemeinschaftspraxis mit aufmachen. Das hat den Vorteil, dass Menschen oder Ärzte sich um ihre Kinder oder auch um ihre Eltern kümmern können, weil sie sich einen Kassensitz teilen können. Und ich habe immer einen Arzt da. Und das ist der Vorteil an einem medizinischen Versorgungszentrum. Ich habe alles in einem Haus. Ich habe den Hals-Nasen-Ohrenarzt drin, ich habe den Augenarzt mit drin, den Kinderarzt mit drin, ich habe den Allgemeinmediziner mit drin, ich habe, gut, Apotheken haben wir ja genug, die müssen wir drin, aber ich habe vielleicht eine Physiotherapie drin. Oder was es sonst noch gibt. Ja, das kann man ja alles machen. Das wird die Zukunft sein. Weil dann ist die Belastung der Ärzte geringer. Die haben ihren Urlaub, weil sie angestellt sind. Das heißt, man bekommt sie eher in so einer Region, wie wir sie haben. Ich meine, wenn man sieht, was ein Hausarzt hier leistet, das ist ja fast, das schafft ja keiner. Die haben ja keine keine 60, 80, die sind ja teilweise 100 Stunden unterwegs.
Aber wie kann man das umsetzen?
Ja, mit einem Investor. Du brauchst einen Investor und da muss man schauen, welche Art von Investor nimmt man dazu. Die Stadt zum Beispiel kann das Haus bauen, vermietet es. Ein Arzt hat dann den Kassensitz und ist der Leiter dieses Hauses und damit ist das abgesichert. Die zahlen ihre Miete, also wäre die Stadt der Investor und der Arzt stellt die anderen Ärzte ein. Das wäre eine Möglichkeit. Und dadurch bist du dann eigenverantwortlich und musst deine Abrechnung machen, musst dich nicht um deine ganzen Kassen kümmern, die Abrechnungen machen und so weiter und so fort. Weil das kostet ja auch extrem viel Zeit. Oder du brauchst Mitarbeiter, die es noch machen. Also das ist so wird die Zukunft aussehen. Da haben wir auch lange mit Dr. Focke drüber gesprochen und er hat uns auch gute Tipps gegeben. Und das wird man dann auch umsetzen. Und das kann man eben gemeinsam auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung und eben auch dem Marburger Bund zusammenarbeiten, um das zielgerichtet hinzubekommen.
Also sehr, sehr interessantes Thema. Würde man dann entweder neu bauen oder man könnte sogar Bestandsimmobilien vielleicht verwenden?
Man muss schauen, welche Immobilie geeignet ist. Und wenn man eine Bestandsimmobilie hat, nimmt man eine Bestandsimmobilie. Das ist ganz klar. Also es muss dann immer extrem viel Geld in die Hand genommen werden. Das muss man natürlich
richtig,
dann schauen.
Richtig, ja, sehr gut.
Also
ja.
Räume, Arzträume, da gibt es auch eine klare Regelung, wie die aussehen müssen und so weiter und so fort. Das muss natürlich gewährleistet sein. Aber da kann man sich mit auseinandersetzen. Mir geht es ja auch darum, die Weichen zu stellen. Es sind viele Dinge, die man hat, die kann man nicht sofort umsetzen. Das ist auch gar nicht machbar. Aber ich muss rechtzeitig die Weichen stellen, damit ich den Anschluss nicht verliere. Und das ist wichtig. Und das müssen wir heute tun. Und da müssen wir dran arbeiten. Da müssen wir dran arbeiten, das alles umzusetzen. Also das wird noch einige Zeit dauern. Gott sei Dank haben wir ja jetzt, wie gesagt, den neue oder Nachfolger und können da wenigstens ein bisschen atmen und alles in die Wege leiten. Das ist mir ganz wichtig, ja.
Und dann hängt eins an dem anderen.
Ja, das ist halt ein riesen Zahnrad.
Kommen die Kunden, sag ich mal, dann nach Schotten, ja, oder sind wieder mehr vertreten, dann geht man auch mal schneller auf den Feierabendmarkt und holt sich seine Bratwurst
richtig
und sein Gemüse. Ja. Genau, so hängt eins an dem anderen. Und irgendwo muss man ansetzen und irgendwo muss man anfangen.
Ja, im Prinzip ist es egal, wo ich anfange. Es ist extremst viel Arbeit. Aber wichtig ist jetzt natürlich erstmal schauen, dass wir die medizinische Versorgung stabil halten. Das ist jetzt schon mal eine ganz wichtige Sache. Dass wir die Bürger entlasten, ist eine ganz wichtige Sache. Ja, das sind ganz wichtige Punkte, die wir einhalten müssen und auch darauf hinarbeiten müssen. Und dann die Attraktivität schaffen. Wir haben noch mehr Möglichkeiten, die wir machen können, weil du vorhin ja auch die Freiflächen angesprochen hast vom Stausee oder auch vom Hohen Rotskopf, da haben wir auch einen Riesenparkplatz. Wir hatten vorhin Mobilitätswende, Mobilitätsveränderung. Wie sieht es mit unserer Energiewende aus? Alles mit PV überdachen. Kann ich den ganzen Campingplatz mitspeisen, das Lokal mitspeisen, einen Speicher bauen? Die sind autark. Die Fahrzeuge stehen im Schatten. Das heißt, es ist eine Win-Win-Situation. Wenn es schneit, ja, sind sie auch im Trocknen oder Regen oder der Sonne. Das heißt also, wir haben etwas davon und wir leiten die Energiewende ein. Das Gleiche auf dem Hohen Rotskopf. Da haben wir eine riesen Fläche mit PV. Ich kann die Lokale. Das heißt, die Lokale, wenn sie sich mit beteiligen, können sie sogar vergünstigt Strom bekommen. Das wäre auch eine Idee. Das heißt, es würde die auch entlasten. Sie würden mehr verdienen. Ja? Also damit hat jeder was.
Wie könnte man das bezahlen? Also, weil das ist ja immer eine Frage, wir haben ein begrenztes Budget in Schotten.
Ja, deshalb sage ich ja immer, man muss natürlich mit zum Beispiel eine Genossenschaft, eine Energiegenossenschaft Schotten. So. Das heißt, Bürger finanzieren mit und sind auch Teilhaber. Wie auch bei der Reifersenbank, da ist er auch in der Genossenschaft. Also es gibt ja schon so ein Beispiel hier bei uns in der Nachbarschaft, Da gibt es so eine Genossenschaft, die, das funktioniert sehr gut und das müssen wir auch machen. Mhm. Mit Bürgerbeteiligung. Und es geht nicht ohne unsere Bürger. Und wenn einer, und ich bin auch so ein, wenn einer noch eine bessere Idee hat, sage ich einfach her mit ihr. Ich bin offen. Ich habe immer ein offenes Ohr. Weil keiner kann alles allein. Und wir haben so viele Top-Leute hier mit wahnsinnig guten Ideen. Und da muss man nur mal zuhören. Also das wären ganz wichtige Dinge. Genauso unsere Häuser, die städtischen Häuser. Wir haben so viel Dachfläche, unbenutzte Dachfläche. Natürlich muss man schauen, sind ältere Häuser, wie sieht der Giebel aus, ist die Tragfähigkeit gegeben. Das ist klar, das muss man prüfen. Aber die Fläche ist doch da. Also schaue ich mir das mal an. Und wenn ich das habe, habe ich doch schon mal viel gewonnen. Mhm. Also ich kann Strom erzeugen, dann muss man sehen, wo bauen wir einen Speicher? Wie groß muss der Speicher sein? Das ist natürlich viel Arbeit, aber es wäre ein Anfang. Was ist mit unseren Wasserhäusern, die wir haben, wo die Brunnen sind, die Pumpen, warum ist da keine PV drauf? Mhm. Mit einem Speicher, sodass die Pumpen eben mit erneuerbarem Strom und Energie betrieben werden, anstatt...
Nee, ich denke, man muss einfach dann auch einfach die Rentabilität den Menschen einfach aufzeigen und richtig. Sagen, okay, jetzt kostet uns das so und so viel am Anfang. Genau. Aber nach 10 Jahren, also, nach 10 Jahren hat sich das amortisiert, und dann verdiene ich sogar daran. Ja. Also das ist wichtig, denke ich, dass man das einfach aufzeigt. Ne? Man muss es verstehen. Also man muss es einfach verstehen, weil man kann nicht einfach sagen so, wir tun jetzt überall PV drauf machen und dann denken die Menschen nur, oh mein Gott, was ist das da kostet doch alles nur Geld. Ne? Das kommt, wo kommt das Geld her?
Wir müssen hier wieder die Politik der Ehrlichkeit, Politik der Transparenz durchführen. Das ist ganz wichtig. Die Bürger müssen verstehen, was bedeutet. Das heißt, wenn ich, was weiß ich, eine PV auf dem Dach für 30.000 Euro von einem städtischen Haus baue, was für einen Nutzen hat die Stadt letztendlich daraus? Mit Speicher, mit an. Wann verdienen wir damit Geld? Dass man dann sofort Geld verdient, ist bei einer Investition immer so. Aber bei einer langfristigen Investition, die auch die Energiewende mit einleitet und den Bürger erstmal in Anführungszeichen nichts kostet, ihn nicht belastet, sind wir auf dem richtigen Weg. Und das können wir mit unseren Häusern machen. Und wir haben genügend Häuser, die wir damit versehen können. Und dort müssen wir anfangen. Mhm. Es wird auch nicht alles gleich auf einmal gemacht werden, um Gottes Willen. Also das ist ja auch nicht machbar. Aber wir müssen Schritt für Schritt damit anfangen. Und dann sind wir auf dem richtigen Weg. Es gibt so vieles, worüber wir noch reden können mit der Energiewende. Sozialstrom, jedes Haus, das eine PV-Anlage, also eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, schießt sowieso sehr viel Strom zu dem Energieträger. Anstatt dass wir den speichern und Menschen geben, die nicht so viel Geld haben. Also vielleicht sagen viele, das ist Spinnerei. Aber für mich ist das erstmal ein Sozialgedanke. Und den kann ich, wenn ich autark bin, sogar umsetzen. Das heißt also, wir können den Menschen etwas geben. Etwas zurückgeben, was sie uns jahrzehntelang gegeben haben. Das ist so mein Ziel und da arbeiten wir auch drauf hin. Also es gibt ja einige Leute, mit denen wir auch hier in der Stadt zusammen sind, wie unsere erneuerbaren Energien. Da reden wir ja auch ab und zu mal über solche Sachen. Und da müssen wir ran. Da führt kein Weg dran vorbei. Mhm. Und dann ist Schotten auf einem guten Weg.
2027 wird die Landesgartenschau hier sein. Sind irgendwelche Projekte geplant oder hast du deine eigene Idee, was man da machen könnte?
Na ja, gut, es gibt ja schon ein paar Sachen mit diesem Wasserweg und so weiter, was da jetzt schon in die Wege geleitet wird oder auch darüber diskutiert wird, dass wir das machen. Was wir natürlich machen, ist unsere Radwege verbessern, dass die Menschen nicht mit den Autos fahren. Sondern hier Schotten, wenn ich zum Beispiel zum Hochrootskopf will oder in die Kernstadt, wir haben den Parkplatz. Warum können die Menschen ihre Fahrzeuge nicht am Stausee abstellen oder am Bockzahl? Wir brauchen ein besseres Leitsystem, ein Parkplatz-Leitsystem, mhm. Das ist ganz wichtig. Ja. Wir haben einen Bockzahl, einen Parkplatz, da gehen locker 100 Fahrzeuge hin. Der ist noch weit von meinem Lokal weg. Ich laufe so schön über die, über, den kleinen Wasserfall. Und die Brücke ist schön gemacht, die ist jetzt neu. Man kann gehen, es sind 5 Fußminuten, vielleicht auch 7. Und du bist im Aldeburgpark bzw. im Stadtkern. Aber wer weiß, dass da oben ein Parkplatz ist? Das weiß kein Mensch.
Genau, ja.
So, das müssen wir besser beschildern und damit auch die PKWs aus der Stadt raus. Und wir haben in der Kernstadt nicht viele Parkmöglichkeiten. Und es sind eben nur Kurzparkmöglichkeiten. Das heißt, man darf mal 1 Stunde oder mal 2 Stunden stehen. Mehr geht einfach. Das heißt also, wenn ich beim Friseur bin, da kann ich mal die Stunde stehen oder auch die 2. Also bei mir braucht es ja nicht so lang. Aber das geht. Wo wollen die Gäste hin? Die Touristen? Und das bietet sich an. Und da braucht man natürlich schöne Wege. Wie kommen sie hier dann zu uns? Oder ein Bus, eine direkte Busverbindung bis zum Hohen Rotskopf oder zum Bockzahl. Dann wird der nächste abgeholt. Und dann fährt man entweder mit seinem Fahrrad oder mit einem Bus auf den Hohen Rotskopf. Und dann fährt man auch wieder in die Kernstadt. Das heißt, die Leute kommen auch zu uns. Mhm. Weil da oben, die Parkplätze sind ruckzuck belegt. Und was sind's? Frankfurter, Gießener, Offenbacher, Homburger, ganz wenig Schotten. Und wo stehen sie dann? Im Freundesheim. Hatten wir ja alles. Wir wissen ja um die Situation. Auch das müssen wir entscheiden. Das ist auch so etwas. Wir müssen den Menschen in den Stadtteilen, die müssen wir auch entlasten, was den Verkehr anbelangt. Und was auch ihre Grundstücke anbelangt. Die haben ja kreuz und quer geparkt. Also das ist etwas, was ich so als nächstes ganz wichtig für die Landesgartenschau sehe, dass wir da bessere Transportwege schaffen und auch Fahrradwege bis dahin, dass wir das anhören. Da muss es zur Stadt attraktiver werden. Und da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin schon gesagt haben. Die Attraktivität der Stadt. Kleine Läden. Wir können Läden anziehen. Wie zum Beispiel, es gibt so viele Souvenirs, die wir hier in Schotten oder die wir hier herstellen könnten. Ich muss nicht unbedingt ein Reno oder Deichmann oder keine Ahnung, was das da alles gabert, hier haben. Die sagen, was sollen wir in Schotten? Die Verkaufsfläche reicht uns gar nicht. Den Umsatz können wir gar nicht generieren. Aber wenn ich jemanden finde, der ein paar Schuhe mitverkauft mit jemand anderem, die Gürtel dazu oder sonst noch was, dass also mehrere Verkaufsmöglichkeiten in einem Haus sind, dann schaffen wir das auch. Pop-up-Stores geht, Ausstellungen. Man kann ja mal mit Gießen, da gibt es Hochschulen, es gibt Kunstausstellungen, die man hier auch machen kann. Ja, die gehen wieder weg. Aber dann hole ich was anderes rein. Und wenn sich das mal umgesprochen hat, dann bekommt man die auch. Das heißt auch, wir kriegen den Leerstand weg und dadurch ist die Stadt attraktiver.
Ja, ich denke bei Pop-up-Stores, also wenn ich jetzt selber überlege, die eine Woche kann ich mir ein paar Schuhe hier kaufen und komme vielleicht nicht dazu und ich bräuchte was Zuverlässiges. Das halt meine diese Grundsachen, die ich einfach brauche, dass die hier zu finden werden, dass man da vielleicht überlegt, wie kann ich das vielleicht, also wir haben ja Bäcker natürlich, also unsere Grundnahrungsmittel.
Kein Metzger.
Und wir haben Supermärkte, alles kein Problem. Aber vielleicht ein Bekleidungsgeschäft einfach, wo ich mal einfach mal eine weiße Bluse holen kann.
Das meine ich ja damit. Ja. Indem ich sage, du hast ein paar Schuhe mit dabei, du hast die Bluse dabei, du hast das ist also halt mehrere Gewerke zusammen. Dass das Angebot dadurch größer ist. Und dann ist es auch machbar. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, wir holen Ärzte rein und zahlen Geld. Warum sagen wir nur zu Menschen, wenn ihr jetzt einen Laden aufmacht, zahlen wir mal ein Jahr lang den Strom? Oder wir unterstützen euch in einer anderen Art und Weise. Da muss man sich Gedanken drüber machen. Aber wenn ich dann erstmal den Strom bezahle oder die Miete zahle für ein Jahr, damit sie sich etablieren, damit sich das stabilisiert, dann habe ich doch schon was gewonnen. Also das ist das, was wir machen müssen. Mit Pop-Up-Store meine ich wirklich, Kunstausstellung okay. Geht weg. Ja. Morgen kommt ein kleiner Juwelier, haben wir zwar auch rein, oder ein Holzschnitzer rein, der seine Figuren zeigt, oder Kettensägenschnitzereien. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten, wo man Menschen ansprechen kann, die da ausstellen. Mhm. Und das sind aber Souvenirs, die dann von hier sind. Und wenn das ein Tourist sieht, ich sehe es ja an mir selbst, wenn ich irgendwo im Urlaub bin, Ich komme immer mit irgendetwas. Und wenn es ein paar neue Schuhe ist, oder wenn es ein neues Hemd ist, oder eine neue Mütze oder einen neuen Hut bei mir. Ja? Also das heißt, du kaufst. Und das müssen wir schaffen. Aber das kriege ich nur dann hin, wenn natürlich auch was vorhanden ist. Dann kriege ich auch die Touristen rein. Wenn die Touristen da sind, kaufen sie. Das heißt, Kaufkraft bleibt bei uns in der Stadt. Wir haben Steuereinnahmen, erhöhte Steuereinnahmen. Damit kann ich natürlich auch wieder besser arbeiten. Und ja, viele Bürger werden mit Sicherheit bei Amazon weiterkaufen oder sonst wo. Das wird sich nochmal zurückdrehen lassen. Aber der Tourist wird sich jetzt nichts bei Amazon bestellen, weil er da, ach guck mal, diese kleine, ach das ist eine schöne Steinfigur. Oder das ist ein schöner Basaltstein, der ist ja hier aus dem Moor, den nehme ich mir mit. Mhm. So was müssen wir schaffen. Und die Schönheit unserer Gegend in Souvenirs mit umwandeln oder einen Teil dessen. Und das verkaufen mal andere auch. Also ich erfinde das Rad jetzt gerade nicht neu. Mhm. Mhm. Es klingt alles sehr, sehr einfach. Ja, es ist nicht einfach. Ich weiß es. Aber deshalb sage ich, wir müssen den Menschen dann auch ein Angebot machen, dass sie das Risiko eingehen, ein Unternehmen zu gründen. Ja, es ist nicht einfach. Das heißt, du musst ja ein bisschen was investieren, du musst weiseln, du musst dies tun, du musst Räumlichkeiten finden und dann musst du es einräumen, du brauchst die Ware, ohne Ware kannst du nichts verkaufen. Also das ist nicht einfach. Ich vergleiche es immer mit einem Landwirt. Der muss auch erst sein Feld bestellen, da muss er seine Ware aussehen, da muss er sie wässern, da muss er hegen und pflegen.
Und dann hat man die große Unbekannte.
Dann hat er noch ein paar ja. Und so ist das auch. Aber da kann ich eben als Stadt sagen, ich kann euch zumindest in dem Bereich unterstützen. Natürlich nur für eine gewisse Zeit. Und wenn ich dann merke, es fängt an zu laufen, dann können wir sagen, so, jetzt fangen wir an, sukzessive es nach oben zu setzen. Mhm. Dass es nicht gleich von 0 auf 100 geht, sondern dass sie sich schön steigern können, damit man sieht, wie es läuft. Und das müssen wir schaffen. Und dann bekommen auch jüngere Menschen oder überhaupt Menschen, die das Risiko, sich selbstständig zu machen, ist immer ein Risiko, oder sie noch ein zweites Standbein aufbauen wollen, die bekommen wir dann dazu. Also, ich kenne es ja am eigenen Leib, also von daher weiß ich ja selbst, wie es geht. Mhm. Ich kann es auch nur jedem raten, mal sowas zu machen, der immer mit dem Gedanken gut spielt. Du musst natürlich dazu bereit sein. Das ist immer ganz wichtig.
Vielleicht kann man, also was mir jetzt gerade so dann in den Kopf reinkommt, dass man für solche Sachen dann einfach auch auf die Erfahrung von den Menschen irgendwie zählen kann oder dass man da vielleicht etwas macht, um diese Erfahrung, die man gemacht hat, einfach weiterzugeben, damit es am Anfang nicht so schwierig ist. Also natürlich bedingt es, dass man am Anfang, wenn man jung ist und sowas umsetzen möchte, dass man nicht alleine da jetzt irgendwie so mit dem Kopf durch die Wand geht und sagt, ich möchte das ganz alleine machen, sondern dass man es einfach auch vielleicht mal so sieht, ich mache das nicht nur für mich alleine, sondern ich mache das für unsere Region.
Für die Stadt, für die Stadtteile, genau.
Dadurch bedingt können vielleicht andere dann auch sagen, so Erfahrene, die sagen, komm, also ich gebe dir diesen oder jenen Tipp, damit es du schneller profitieren kannst, zum Beispiel.
Ja, das kann man ja, das kann man ja, man kann ja auf die Menschen mal zugehen und sagen, du hast doch mal ein Geschäft gehabt, wie lief es denn bei dir oder welche Fehler hast du gemacht? Mhm. Man muss ja die Fehler nochmal machen oder Fehler klingt immer so extrem negativ. Aber damit man einfach sagt, wenn du das so und so machst, lass es, das führt in eine Sackgasse, mach's lieber so und so, weil das ist zielführend. Ja, du brauchst Menschen mit Erfahrung. Und das heißt aber auch, dass wir auf die Menschen zugehen müssen. Und das ist auch eine der Arbeiten, die dann eben im Rathaus ist. Deshalb heißt es ja Rathaus. Beraten, Rat geben. Das ist ja das Entscheidende. Und das ist für mich ganz wichtig, dass wir die Menschen auch gewinnen und ihnen natürlich auch wieder. Ja, hier, du wirst ja noch gebraucht. Das ist ja immer noch wichtig, weil du ja selbst so viel Erfahrung hast. Dein Erfahrungsschatz soll weiterleben. Das ist auch eine wichtige Sache. Und das ist eine gute Idee, dass man das macht. Und da muss man aber schauen, wie kann man das mit einem, darf man fast schon mal sagen, ja, keine Ahnung, Elsenrad oder mit Wirtschaftsweisen aus Schotten, irgend sowas.
Ja. Hört sich aber ganz gut an.
Ja, das wäre doch mal.
Also, das bedingt natürlich, dass sich Menschen engagieren und dass sie überhaupt wollen. Genauso wie es in den ganzen Restaurantbetrieben zum Beispiel ja jetzt ein riesiger Personalmangel da ist. Also, es sind ja auch dann wenige, die tatsächlich wollen. Sei es wegen den Zeiten. Deswegen ist auch Zuwanderung zum Beispiel ein Punkt. Und da gab es eine Facebook-Frage, Zuwanderung ist zur Funktionserhaltung unserer Sozialsysteme in der Zukunft nötig. Wie ist die allgemeine Haltung zur Aufnahme von Kriegsflüchtlingen und Asylbewerbern bzw. Migranten? Wie ist der Plan des zukünftigen Bürgermeisters, Integration sinnvoll zu gestalten?
Schön wäre es, was die Integration leichter machen würde. Klar, die Menschen müssen unsere Sprache sprechen. Das ist natürlich ganz wichtig. Das muss man denen erst, das muss man sie lehren und unterrichten. Sonst funktioniert es nicht. Du kannst dich natürlich mit jedem nur Englisch oder Arabisch oder Ukrainisch oder was auch immer unterhalten. Wobei wir natürlich gerade, was jetzt auf die Kriegsflüchtlinge anbelangt, mit den ukrainischen Menschen, sehr viele Russisch sprechende haben, also ich sehe es ja bei mir im Lokal, die können sich unterhalten. Also das funktioniert schon ganz gut und die erklären das denen auch. Also müssen wir jetzt auch die Menschen ein bisschen mit einbeziehen, die beide Sprachen und beide Kulturen kennen und Mentalitäten. Das ist ganz wichtig. Das sind jetzt die Kriegsflüchtlinge, was sie jetzt oder aus Syrien, wo wir ja auch letztendlich ist ja auch Krieg gewesen und es gibt auch Wirtschaftsflüchtlinge, die wir haben. Ja, wir müssen zusehen, aber das liegt noch in unserer Hand, dass sie schneller arbeiten können. Auch schneller arbeiten heißt sich schneller integrieren. Da haben wir natürlich sehr großen Nachholbedarf. Das wäre fantastisch. Ich kenne genug Menschen, die gerne arbeiten würden. Und wenn es nur erstmal kleine Arbeiten sind, wie die Hecken schneiden, wie den Hof gärten, wie gewisse Dinge aufbauen oder die Kästen runtertragen, hochtragen. Sie sind im Arbeitsleben. Sie lernen dadurch auch die Sprache viel schneller, weil Gebrauchssprache ist was anderes als unser Schriftdeutsch. Ich habe es am eigenen Leib gespürt, als ich in Kuwait gelebt habe. Meine Kinder sind heimgekommen, haben Arabisch gesprochen und so habe ich dann auch Arabisch gelernt. Oder auch mein Englisch war damals mit dem Schulenglisch, als ich runter bin. Ja, irgendwann hast du dann Gebrauchsenglisch und dann sprichst du fließend. Das ist überhaupt kein Thema mehr. Das heißt, desto mehr du mit den Menschen, die die Sprache sprechen, dich umgibst, desto schneller lernst du es. Und damit versteht man sich auch viel besser. Und das ist auch ein Teil der Integration. Mhm. Da müssen wir auch hinarbeiten, dass das schneller geht. Das ist natürlich auch Aufgabe eines Bürgermeisters, sich mit dem Kreis, dem Landrat, Regierungspräsident und eben auch mit der Landesregierung auseinanderzusetzen. Da muss man halt auch mal sagen, so kann das dann funktionieren. Wir müssen so und so viel nehmen. Es gibt immer eine Prozentzahl, die du nehmen musst. Ja, ist auch in Ordnung. Diskutieren wir auch nicht. Aber dafür brauchen wir, die dürfen auch schneller arbeiten. Das heißt, da gibt es sofort eine Genehmigung. Wenn einer in der Arbeitsstätte bekommt, weil der Zimmermann sagt oder der Dachdecker oder der Schreiner, der Maurer, keine Ahnung, Mensch, den kann ich gebrauchen. Hm. Ja, dann muss der arbeiten dürfen. Wir jammern, wir haben nicht genügend Arbeitskräfte, wir haben Fachkräftemangel und die Menschen, die dann hierher kommen, dürfen nicht arbeiten, weil da beißt sich die Katze in den eigenen Schwanz.
Ja, Migrationspolitik ist ja ein ganz heißes Thema.
Ja.
Ne, viele Menschen sagen, so geht es einfach nicht weiter. Du bist ja als grünen Politiker, wie stehst du jetzt dazu, dass auch dadurch, also die Stimmung gegen die Grünen eigentlich jetzt ist?
Ja, das ist ja also, nicht nur.
Ja, nicht nur Migrationspolitik, sondern halt auch Heizungsthema. Dieses Gesetz war sehr ein großes Thema. Aber die Stimmung gegen die Grünen ist halt nun mal jetzt gerade sehr stark. Und wir haben am Sonntag die Wahlen. Wie siehst du das eigentlich? Also wie empfindest du das?
Ich verstehe die Menschen. Also muss ich ehrlich sagen, ich verstehe sie auch. Mhm. Weil in der Bundespolitik die Kommunikation katastrophal ist. Ist einfach so. Also wenn man das erstmal liest, also im Anfang das mit dem Heizungsgesetz rauskam, wo jeder gedacht hat, ups, was heißt das jetzt für mich? Ging mir ja genauso. Es war ja aber nicht dahinter, das war nicht der Gedanke dabei. Aber wie man es kommuniziert hat, war falsch. Die Menschen hier bei uns in der Region sollten aber eins machen. Kommunalpolitik hat nichts mit Bundespolitik zu tun. Und da sind immer noch drei Parteien beteiligt. Das sind nicht nur die Grünen, die da irgendwas umsetzen, sondern da haben sich mal welche zusammengesetzt und haben da so ein kleines Pamphlet geschrieben, was sie umsetzen wollen. Und da ist das mit drin. Also das haben die anderen schon zugestimmt. Natürlich sind die Grünen die treibende Kraft, weil auch gut ist, wir brauchen die Energiewende, das brauchen wir einfach, da führt kein Weg dran vorbei. Aber ich möchte sagen, dass wir hier unsere Landes- und unsere Kommunalpolitik von der Bundespolitik abkoppeln müssen. Deshalb sage ich ja, was können wir tun, um den Menschen Erleichterungen zu verschaffen? Eben mit Photovoltaik, mit Ladestation, mit dem Bürgerbus, mit vielleicht auch Carsharing. Auch das müssen wir überlegen. Also das ist unsere Aufgabe. Bundespolitik kann ich auch nicht ändern. Die sage ich ganz offen und ehrlich, schockt mich auch hin und wieder. Und was noch so an Gegenwind ist mit den Grünen, bitte Kommunalpolitik. Hier geht es nicht um ein Parteibuch. Hier geht es um die Menschen, die hier leben. Und darum müssen wir uns kümmern. Mhm. Und da habe ich ja vorhin im Anfang schon gesagt, was ich alles, dass ich die Bürger entlasten möchte, dass wir wieder wegkommen von diesen hohen Steuereintreibung, wollte ich schon fast sagen, von diesen hohen Kosten, die den Bürgern aufgebürdet werden. Mhm. Und ja, die Heizungen werden sich verändern, aber das wird jetzt nicht heute sein und es wird auch nicht morgen sein. Wer neu baut, da wird es passieren. Ja. Und wo ist das Problem? Da baue ich mir eine PV drauf und eine zweite Wasserleitung, damit ich das Brauchwasser zweimal nutzen kann. Also das kostet dann nicht wesentlich mehr. Ja, es ist eine zweite Leitung, aber die Häuser werden dann so gebaut, dass du das einfach mit reinlegst und fertig. Du hast eine PV, wer sich die nicht sofort leisten kann, lässt sich vorrüsten, dass er dann später drauf baut. Dann holt er es in Speise rein, dann hat er ein KfW 40, KfW 55 Haus, das ist halt Standard. Und das war's dann. Also und eine Wärmepumpe. Und da gibt es ja auch verschiedene Wärmepumpen. Habe ich jetzt eine Wasserpumpe? Habe ich eine normale Luftwärmepumpe, so wie ich sage? Da muss man halt schauen, was passt am besten zu meinem Haus. Aber das ist Neubau. Der Altbau, da muss ich schauen, was kann ich nehmen? Es wird auch keiner irgendeinem etwas aufdiktieren, was nicht funktionieren wird. Und was ihn in den Ruin treibt. Also das wird es noch geben. Mhm. Aber auch ich habe geschluckt, ja, auch ich habe da. Und ich habe auch vollstes Verständnis, dass die Bürger davor Angst hatten. Mhm. Aber sie sollen nicht nur auf die Grünen schimpfen, denn die Grünen versuchen jetzt, das zu retten, was noch zu retten ist. In der Vergangenheit wurden die Fehler gemacht. Oder Dinge vernachlässigt. Ich würde das nicht als Fehler bezeichnen. So wurde einiges vernachlässigt. Die Energiewende wurde zu spät eingeleitet. Und wenn jetzt jemand sagt, aber wir müssen es tun, weil es ist bereits 11:55, wir haben da mehr 11:55, liebe Menschen und lieben Bürger, wir haben 11:55. Und das ist das Problem. Und wir müssen Gas geben. Ich habe einen Enkel, ich möchte, dass mein Enkel und viele andere auch, ich möchte, dass mein Enkel noch auf diesem Planeten ein vernünftiges, zukunftsfähiges Leben führen kann. Mhm. Mit der Natur. Dass wir weiter unser Wasser haben, dass wir weiter die Wälder haben. Das ist eine ganz wichtige Sache.
Wir sind bei der Zeit. Wir neigen uns auch hier im Podcast dem Ende zu.
Schade.
Meine letzte Frage an dich. Gibt es für dich persönlich etwas Wichtiges, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, was wichtig für dich ist, was du für Schotten möchtest, wo du irgendwie sagst, ja, da möchte ich auch meine Energie mit reinsetzen?
Ja, unter anderem, wir müssen uns Gedanken über unser alten Wassermanagement machen. Wir fangen jetzt langsam an. Gott sei Dank, ich habe mit dem Herrn Schluter auch gesprochen. Wir müssen Kaskadenbecken bauen. Viel stärker, das Wasser muss hier bleiben. Das Wasser muss hier bleiben und Zeit haben, den Grundstock zu versickern. Und das geht nur mit Kaskadenbecken, weil sonst rast es ja einfach nur den Hang runter, spült das Erdreich weg, geht in den Fluss oder in die Bach und dann war es das, dann geht es weg. Wir müssen es hier halten, das ist das eine. Und dann müssen wir alle oder eine große Energie reinsetzen, um den Verkauf unseres Wassers, das ist ja kein Verkauf, um die Lieferung unseres Wassers nach Frankfurt zu stoppen. Das muss gemacht werden. Und da müssen wir uns auf die Hinterfüße stellen. Das ist etwas, was mir ganz, ganz stark am Bedürfnis ist, dass wir das immer, und da müssen wir schauen, was wollen wir in Zukunft pflanzen. Die Stadt Schotten hat sehr viel Ländereien. Wir müssen uns mit den Forstämtern zusammensetzen, welche Bäume werden in Zukunft gepflanzt. Ich habe da keine Ahnung davon, ob das jetzt eine Kastanie ist, ob das eine spanische Buche ist oder weiß ich ja nicht. Aber wir dürfen ja unsere heimischen Bäume nicht komplett verlieren. Also das ist auch eine Herausforderung. Da ist auch die Stadt mit gefordert, sich einzubringen. Ganz wichtig. Ja, was ich schon gesagt habe, die Attraktivität unserer Stadt liegt mir am Herzen. Mir liegt auch am Herzen, dass wir mehr Gastronomie bekommen. Wir brauchen für die Landesgartenschau mehr Gastronomie. Wenn wir jetzt offen und ehrlich sind, in absehbarer Zeit haben wir noch eine deutsche Küche. Das ist das Vulkanwohnzimmer. Und bei aller Liebe, wir schaffen das nicht. Wir können das gar nicht bedienen. Das heißt, wir brauchen mehr. Und was mir auch ganz wichtig ist, dass es endlich einen Gastronomie-Stammtisch gibt. Dass wir uns abstimmen, wer welche Veranstaltung wann macht. Teilweise haben wir Veranstaltungen parallel laufen. Wir nehmen uns die Besucher weg, die Gäste weg. Warum? Anstatt dass wir uns abstimmen, so dass wir einen vernünftigen Kalender alle und den in der Stadt einstellen, dann kann der Bürger aussuchen, wo er hingehen will und wir nehmen uns nichts gegenseitig weg. Das ist auch etwas, was ich als ganz wichtig empfinde. Ja, was noch wichtig ist, ist für mich meine Bürgersprechstunde, die ich regelmäßig halten werde. Meine Tür wird immer offen sein, ich werde also keine Tür zumachen. Das habe ich also im Unternehmen, in dem ich war, immer gehandhabt. Bei mir war die Tür offen. Klar, wenn du am Telefon bist, ist sie mal zu. Aber ansonsten kann jeder reinkommen. Ich werde keinen die Tür weisen. Der Bürger steht an erster Stelle. Ich werde auch nicht 100% im Büro verbringen, sondern eben vielleicht nur 40-50% und den Rest versuche ich draußen bei den Bürgern zu sein, einfach zu hören, was wollen sie. Die Stadtteile sind mir auch ganz wichtig. Die Ortsvorsteher, wie sie da heißen, sind für mich die Bürgermeister der Stadtteile. Auf freiwilliger Basis, ehrenamtlich, das darf man nicht vergessen. Das Ehrenamt wird nicht wertgeschätzt. So. Aber jetzt zu denen, mit denen werde ich mich regelmäßig treffen, um auszutauschen. Ich möchte eine Prioritätenkaskade bauen. Weil wir haben so viele Dinge, die gemacht werden müssen. Und jeder sieht natürlich, bei mir in der Stadt ist die Brücke kaputt, bei mir ist die Straße, bei mir im Stadtteil das. Das muss priorisiert werden. Und das müssen wir gemeinsam machen, damit alle verstehen, warum jetzt Stadtteil X vor Stadtteil Y kommt. Und das müssen wir auch gemeinsam machen. Das heißt, ich werde mich mindestens 4-mal im Jahr mit allen treffen, regelmäßig, wo wir alle zusammensitzen und die Marschrichtung ausloten. Wo geht die Reise hin? Anbindung, Einbindung und so weiter. Dann möchte ich, dass das Ehrenamt gestärkt wird. Ob das die Feuerwehren sind, ob das die von der Tafel sind, ob das die Leute, die im Schwimmbad zum Teil sitzen, die an der Kasse sitzen, ob das die im Fußball, im Sportverein, bei den Wintersportlern ist. Die Wertschätzung dieser Leistung ist viel zu gering. Und man darf ja noch mal vergessen, der in der Feuerwehr oder der oder die oder sie oder wie auch immer, die in der Feuerwehr sind, sind auch in der Jagdgenossenschaft zum Teil, sind auch dann im Fußball oder Sport oder sonst wo Verein, die opfern ihre Freizeit damit, dafür, dass etwas funktioniert, das wir in der Stadt dann als selbstverständlich ansehen, das darf nicht sein. Ja, wenn ich sehe, was an Eigenleistungen fertig gemacht wird, ich weiß gerade, hat man gestern wieder ein Backhaus angeschaut, das neu angelegt wurde, gemacht ist, toll. Und daneben dran siehst du dann das Bächlein, das verwuchert und sieht aus wie sonst was. Und dann wird hier gesagt, nee, das muss die Unterwasserbehörde machen. Die Wasserbehörde sagt, nee, das kann die Stadt machen. Das geht doch nicht. Und dann sollen es die Bürger wieder machen. Also das, wir müssen schon mal ein bisschen aufpassen, wo die Reise hingeht. Und deshalb muss alles für mich auf Augenhöhe sein. Wichtig sind die Bürger der Stadt Schotten. Und da gehören alle dazu, auch die Stadt.
Ein prima Schlusswort. Vielen Dank, Jürgen, dass wir Einblicke bekommen haben, wie du das zukünftig als Bürgermeister sehen würdest, deine Gestaltung. Ich freue mich wirklich, dass du jetzt hier warst. Vielen Dank dafür.
Danke dir auch. Es hat Spaß gemacht.
Ja, freut mich. War wirklich sehr nett. Prima.
Vielen
Dankeschön.
Dank. Danke auch.
Tschüss.
Tschüss.